Wofür steht MEHA? Make Europe Healthy Again? Aber MEHA steht für viel mehr.
Malone und Malhotra haben sich nicht eingeschlichen, sondern sie wurden von ihnen gefragt und auch die entsprechenden Kontakte zu MAHA wurden von ihnen hergestellt. Das heißt, sie haben sich bekannte Namen und Persönlichkeiten geholt, die ihnen weiterhelfen könnten und deswegen sind sie jetzt bei MEHA. Dann ist mal dieser Punkt geklärt.
Absolut. EMA ist eine Regulationsbehörde, die für 450 Millionen EU-Bürger dienen sollte. Mhm. Wie wird sie finanziert? Zu 90% aus Industriegeldern, Pharmaindustriegeldern. Mhm. Das heißt, die gleiche Behörde, die überwachen soll, wird aber aus deren Gelder finanziert. Ich lasse, und ich bin Hundebesitzerin, den Hund nicht auf die Wurst aufpassen. Wissenschaftsbetrug kostet Menschenleben.
Ich spreche heute mit Dr. Maria Hubner-Mock. Sie hat die Organisation MEHA gegründet und ich möchte wissen, was kommt nun in Europa auf uns zu, wenn es um eine bessere Gesundheit geht. Wir haben einige Fragen, wir haben auch kritische Fragen und wir wollen wissen, was die Aktivitäten bezüglich MEHA sind. Und die erste Frage, sehr geehrte Frau Dr. Mock, was ist eigentlich MEHA?
Mal ein herzliches Grüß Gott und danke für die Einladung. Ja, wofür steht MEHA? Make Europe Healthy Again. Das heißt, machen wir gemeinsam Europa wieder gesünder. Und viele werden gehört haben vom Movement MAHA, Make America Healthy Again.
Von Trump?
Von nicht einmal Trump, sondern Kennedy, muss ich an der Stelle doppelt unterstreichen. Es war wirklich Robert F. Kennedy Jr.'s Idee, auch diesen Namen dafür zu finden. Mhm. Das weiß ich aus einem persönlichen Gespräch vom September 2024, wo ich bei einer Demonstration in Washington war. Die hat geheißen Rescue the Republic. Und da war eben unter anderem auch Robert F. Kennedy Jr. vor Ort. Mhm. Da habe ich ihn auch persönlich kurz sprechen können. Das war eine sehr schöne Begegnung. Und da habe ich dann von Del Bigtree, der hat die Sendung The High Wire, hat den Film Vext gemacht und hat eben auch jetzt den Film An Inconvenient Study produziert, der den Malibu Film Festival gewonnen hat. Und dieser Del Bigtree hat mir, weil wir befreundet sind, wirklich die Entstehungsgeschichte von MAHA erzählt. Und das fand ich großartig, weil einfach auch mir Wortspiele immer schon gefallen haben. Jemand, der mir folgt auf den Social Media, der weiß, ich habe Mahumo als Profilnamen, das heißt Maria Hubner-Mock zum einen, aber zum anderen ist es für mich auch vor Jahren schon die Idee gekommen, help to make humans more aware, more conscious, more empowered. Was heißt das zu Deutsch? Helfen wir doch den Leuten, Informationen zu geben, sie aufmerksam zu machen, ihnen Dinge bewusst zu machen und sie dadurch zu bestärken. Also ich liebe Wortspiele und mir das eigentlich sehr bald schon ist mir die Idee gekommen, letztes Jahr im Oktober, noch vor den US-Wahlen, MEHA könnte was werden. Und von dort ist es losgegangen.
Ich habe das tatsächlich verwechselt mit MAGA. Ja, das ist ja diese Make America Great Again, diese große Bewegung, die auch Donald Trump zum Präsidentenamt verholfen hat. Und an diese angelehnt wurde ja dann MAHA gemacht und hier wiederum angelehnt haben sie MEHA gemacht. Aber ist MEHA eine eigenständige Organisation, die Sie gegründet haben, die hier in Europa ist oder wird die auch finanziell unterstützt aus Amerika? Wie darf man sich das vorstellen?
Ganz wichtige Fragen, vor allem weil wir natürlich auch in unserer Vereinigung, in unserem Executive Board ist die eine Ebene, das andere ist der Lenkungsausschuss, so genannt auf Englisch Steering Committee und das andere ist ein großes International Advisory Board. Wir haben sehr viele Amerikaner bei uns im Team. Tatsächlich nein, wir werden nicht aus den USA finanziert. Tatsächlich haben wir auch soeben noch die Kontoentstehungsgeschichte ist bei uns gerade am Laufen. Zurzeit haben wir noch ein Treuhandkonto mit einem uns begleitenden vertrauensvollen Rechtsanwalt in Graz. Und unsere Organisation ist ein gemeinnütziger Verein mit Sitz in Österreich, mit Sitz in Graz, hat aber in den Statuten geregelt, dass wir international agieren und dass wir eben auch Vereinszweige in unterschiedlichen Ländern weltweit, nicht nur in Europa, gründen können und dass unsere Arbeit eben auf den Schwerpunkten Selbstbestimmung und Gesundheitsförderung basiert.
Das bedeutet, ist MEHA auch so eine Antwort? Sie waren ja im Corona-Widerstand und in der Corona-Aufklärung sehr engagiert, haben nicht nur zahlreiche Interviews gegeben, Sendungen gemacht, internationale Kontakte geknüpft, sondern auch selbst Demonstrationen organisiert. Ist das eine Antwort auf die Corona-Krise? Wozu wurde MEHA jetzt gegründet? Was ist der Zweck und warum ist es entstanden?
Ja, eben nicht nur das, damit wir die Corona-Zeit aufarbeiten. Ja, das zum einen auch, besonders wenn man auf unserer Website, die heißt Go meha.com mhm. nachschaut, sieht man bei dem International Advisory Board, unseren Beratern, wirklich zahlreiche Namen, die man einfach kennt. Das sind Menschen, die aufgeklärt haben, wie Dr. Ryan Cole, er war auch schon einmal hier im Auf1-Studio mhm. für ein Interview, Dr. Jessica Rose, sie ist eine Datenanalystin, die sich besonders die Nebenwirkungen angeschaut hat, sehr viel auch geforscht hat zu diesen DNA-Verunreinigungen in den Covid-19-Injektionssubstanzen. Mhm. Das heißt, wir wollen hier schon die Politiker, die jetzt munter werden, in den nicht nur EU, sondern insgesamt europäischen Ländern und darüber hinaus, wenn sie denn Untersuchungsausschüsse machen, wir sehen jetzt gerade in Deutschland Enquete-Kommission etc., wenn man sowas gründen möchte oder Senatshearings, wie jetzt zuletzt in Italien auch eine stattgefunden hat, da kann man natürlich dieses Covid-Wissen unserer Experten mit einbringen, aber mehr steht für viel mehr. Mhm. Wir müssen schauen, dass das, was jetzt passiert ist, auf höchsten Ebenen aufgezeigt wird. Das heißt, wir wollen auch in die Höhle des Löwen, wir wollen aus dem EU-Parlament heraus aufzeigen, wo Probleme sind. Und wir wollen darüber hinaus natürlich auch das, was wir uns alle wünschen für unsere Gesundheit, für unsere Kinder, für die Zukunft. Wir wollen sauberes Wasser, wir wollen saubere Luft, wir wollen gesunde Böden, wo man gesundes Essen darauf anbauen kann. Und besonders wollen wir nicht nur den Einfluss von Big Pharma, sondern wir wollen den Big Agriculture, also aus der Landwirtschaftsschiene mhm. und Big Food Companies. Auch das wollen wir natürlich stoppen. Und der Punkt, den ich unbedingt machen möchte, was sich Meha auf die Fahnen heftet, ist, dass wir Wissenschaftsbetrug stoppen möchten. Mhm. Und dazu haben wir eben auch unseren Keynote-Speaker Asim Malhotra am 15. Oktober in Brüssel im EU-Parlament gehabt, Dr. Asim Malhotra, ein Kardiologe aus Großbritannien. Und dazu habe ich auch eingehend bei meiner einleitenden Rede über die European Medicine Agency gesprochen.
Jetzt haben Sie den Namen Dr. Asim Malhotra angesprochen. Er ist auch in Ihrem Vorstand bei Meha. Es war bei Ihrer Veranstaltung in Brüssel auch Robert Malone anwesend, der Mitentwickler der mRNA-Injektion und äußerst bekannter Covid-Injektionen-Kritiker oder Impfkritiker, wie man sagen kann. Diese beiden Personen wurden hier vor 2 Wochen in diesem Studio von Heiko Schöning massiv attackiert. Er hat unterschiedliche Indizien vorgelegt und hat ist dann sogar so weit gegangen zu sagen, Robert Malone wäre ein Agent der Gegenseite. Er würde sozusagen eine kontrollierte Opposition aufbauen und auch Dr. Malhotra hätte hier eine sehr zweifelhafte Vergangenheit und wäre nicht geeignet, jetzt sozusagen die Covid-Aufklärung voranzutreiben oder für ein gesünderes Europa einzutreten. Haben Sie diese beiden Personen, haben sich diese beiden Personen in Ihr Board, in Ihr Unternehmen hineingedrängt? Haben die sich eingekauft oder wie kamen die zu Meha?
Ja, also Schritt für Schritt. Es ist sehr spannend. Das eine ist einmal, der Dr. Robert Malone ist ein mRNA-Pionier. Das heißt, in seiner initialen Entwicklung war nie die Rede von modifizierter RNA und es ginge um Krebs. Medikation, Krebstherapie in der Zukunft. Das heißt, er ist mRNA-Technologie-Pionier, mhm. aber er ist eben nicht der, der gesagt hat, machen wir daraus Impfungen. Ja, mhm. das muss man auch ganz dringend sagen. Er hat das auch in seiner Rede im EU-Parlament in Brüssel gesagt. Als ihm diese Idee gekommen ist, war er 28. Und was jetzt daraus entstanden ist, das ist der Grund, warum er hier sitzt und warum er auch eben jetzt für unsere Seite spricht und Menschen warnen möchte. Das andere ist, ja, also tatsächlich, wie ich schon beschrieben habe, wir sind ein Grazer Verein, mhm. der international tätig ist. Mhm. Nicht zuletzt, weil ich 4,5 Jahre jetzt wirklich intensiv internationale Kontakte geknüpft habe und die Menschen mir auch aus der ganzen Welt vertrauen. Die waren auf unseren Veranstaltungen, auf unseren Demonstrationen, sind die teilweise von weit her gereist. Die vertrauen mir und wenn ich die anrufe, sagen die, du, wenn du dahinter stehst, wir sind dabei, wir kommen, wir unterstützen dich. Ja. Und so war es eben auch. Wir sind natürlich keine Riesenorganisation, wo man schon den Überblick verloren hat. Und wie gesagt, wir haben noch nicht einmal ein Bankkonto. Ja, das heißt, das kommt erst, hoffe ich. Ja. Und der Punkt ist, wir sind überschaubar klein. Das ist das Schöne. Ich habe es gegründet. Ich bin die Gründerin und auch derzeit die Präsidentin. Der Vizepräsident ist Rob Roos, das ist der niederländische frühere EU-Abgeordnete, der ja diesen Satz des Speed of Science von der Pfizer-Mitarbeiterin herausgelockt hat in diesem EU-Hearing. Mhm. Und er ist unser Vizepräsident. Auch er vertraut mir und ist deshalb mit uns an Bord, im Executive Board. Mhm. Und tatsächlich haben wir noch einen deutschen Doktor, der großartige Studien macht, wo eine Studie gerade unter Review heißt das ist. Mhm. Das heißt, der kann sein Gesicht noch nicht zeigen. Wir denken, dass das ab dem frühen Sommer möglich sein wird. Und der war auch initial vorgesehen als unser Chief Medical and Scientific Advisor. Aber nachdem sich sein Studienreview verzögert hat, haben wir gesagt, okay, ich bin selber jetzt auch Medizinerin, habe auch genug medizinischen Background, aber es ist doch schön, wenn man noch Mediziner mit an Bord holt, die eben die Studien auch entsprechend selber schon Studien gemacht haben, dergleichen. Und so habe ich Dr. Asim Malhotra gesagt, lieber Asim, du bist unser Keynote-Speaker, würdest du uns auch, dieser Kollege, dessen Namen ich noch nicht sagen kann, ist auch bei uns, würdest du uns unterstützen? Ja, und er hat gesagt, ja, total gerne mit Maha, ich bin eh in Großbritannien zu Hause, die haben genug Experten, ich bin gerne für euch da, Nummer eins. Mhm. Zu den Anschuldigungen, die dann im Detail auch ja ausgesprochen worden sind, kann ich kurz entkräften, das mache ich dann auch gleich. Und eben auch zum Dr. Robert Malone gibt es eine spannende Geschichte, warum sind er und seine Frau gemeinsam in unserem, das ist die nächste Ebene, Lenkungsausschuss, weil wir nach dem Event im EU-Parlament am 16. Oktober uns noch zu Privatmeetings getroffen haben, also Ausschluss von Medien, und wir haben sehr, sehr gute Gespräche geführt, die Zukunft von Meha, die Projekte, die ich auch vorstellen darf am Ende des nächsten circa halben Jahres. Und da war auch unglaublich tolle Gesprächsbasis mit der, sie selber Wissenschaftlerin, Dr. Jill Glasspool Malone, und wir haben uns besonders auch über Impfungen von Tieren unterhalten, wichtiger Aspekt. Mhm. Und es kamen auch spannende Ideen von ihr eben auch zur Förderung von Kinderresilienz, was auch ein Steckenpferd von mir ist. Und ich habe dann nach diesem 16. Oktober vormittags gesagt, Jill, Robert, würdet ihr uns auch im Steering Committee unterstützen? Weil wir sind schlussendlich, weil wir haben eine Brücke zwischen Maha und Meha, unsere Leute, unsere Wissenschaftler aus Deutschland, aus Spanien, aus Italien, möchten gerne dorthin Informationen geben, besonders die Studie des noch nicht genannten Kollegen wäre interessant vor Ort. Könnte man auch für, in Amerika ist das leichter, so einige Gerichtsverhandlungen verwenden, das, was da an Material von ihm kommt. Und auf der anderen Seite haben wir eben Leute wie auch Dr. Ryan Cole im International Advisory Board, der uns auch wiederum mit seinem Wissensstand immer wieder unterstützt. Und so ist ein Austausch da. Was wir auch schon natürlich mehrfach gehört haben, war, warum sind noch nicht mehr Europäer in diesem Lenkungsausschuss? Und der Aspekt ist genau der, wir haben sehr viele Ländergruppen, mit denen wir bereits in Kontakt sind, die kümmern sich um ihre eigenen Organisationen, und natürlich ist es auch ein gewisser Zeitaufwand. Man muss sich wöchentliche Meetings vorstellen, wo man wieder Strategiegespräche macht, und auch zu denen können unsere International Advisory Board Members, müssen die gar nicht kommen, aber die Steering Committee Members sind gebeten, dass sie zumindest einmal im Monat bei den Meetings dabei sind, und Robert und Jill Malones Kalender ist voll. Das heißt, sie entschuldigen sich auch bei manchen dieser Meetings. Es ist auch nicht so, als würden sie bei unseren Meetings sitzen und mit solchen Ohren zuhören, was wird da gemacht. Das heißt, bei vielen Meetings sind sie gar nicht dabei. Wichtiger Aspekt noch, Mary Holland, eine Rechtsanwältin aus New York, ist die Präsidentin von Children's Health Defense, und die ist auch in unserem Lenkungsausschuss, ebenso wie der Präsident von Maha Action, Make America Healthy Again, Tony Lyons, der Skyhorse Publishing Vorstand. Wir haben wirklich ein tolles Team, und wir holen jetzt noch mehr Europäer an Bord, mit denen wir derzeit Einzelgespräche haben, um sie besser kennenzulernen und zu sehen, wo der Einsatzbereich liegt.
Aber das bedeutet, Malone und Malhotra haben sich nicht eingeschlichen, sondern sie wurden von Ihnen gefragt, und auch die entsprechenden Kontakte zu Maha wurden von Ihnen hergestellt. Das heißt, Sie haben sich bekannte Namen und Persönlichkeiten geholt, die Ihnen weiterhelfen könnten, und deswegen sind Sie jetzt bei Meha. Dann ist mal dieser Punkt geklärt. Die andere Frage ist natürlich, wie gehen Sie, Sie haben vermutlich die Sendung mit Heiko Schöning gesehen, wie gehen Sie mit den Anschuldigungen um? Was wollen Sie zu diesen Vorwürfen sagen? Ich will es jetzt nicht wieder im Detail ausrollen, weil es auch sehr umfangreich war. Heiko Schöning hat hier die ganze Breite des Tisches benutzt und hat viele, viele Karten aufgelegt. Die Zuschauer, die sich's angesehen haben, haben den Argumentationsstrang verfolgt. Wie sehen Sie denn die Person Robert Malone? Bleiben wir mal bei Robert Malone. Sie haben schon angesprochen, er war ein mRNA-Pionier und Mitentwickler, hat sich in meiner Wahrnehmung sehr frühzeitig gegen die mRNA-Injektionen gewandt und geäußert und ist für viele Leute bis zur Sendung mit Heiko Schöning eine Lichtfigur in der Aufklärungsbewegung gewesen. Wie sehen Sie Robert Malone?
Also man muss einmal sagen, dass er einer der Ersten, und dazu gibt's auch, das können Sie vielleicht auch den Zusehern dann zugänglich machen, aus dem Dezember 2024 von ihm einen Substack-Artikel, der wurde von Uncut News auch übersetzt, wo er zum Beispiel auch sagt, er wird immer wieder attackiert, er hört immer wieder die gleichen Vorwürfe, da bezieht er sehr gut Stellung zu, wie verworren eigentlich auch in Amerika das DOD, Department of Defense, verwickelt ist eigentlich auch in dieser ganzen Operation Warp Speed und so weiter. Und Robert Malone sagt, er war auch einer der Ersten, der wirklich gezeigt hat, dass Gelder aus den USA in das Wuhan-Forschungslabor geflossen sind. Das muss man einmal ihm zugute halten. Wo er uns besonders aufgefallen ist, und da war schon die Erstkontaktlegung von mir zu ihm, als er angefangen hat, wirklich auch in dieser unsäglichen Zeit, wo die Covid-experimentellen Spritzen den Kindern dann verabreicht wurden, dass er da sehr früh Gesicht gezeigt hat, Videos gemacht hat und Stopp geschrien hat. Ja? Mhm. Und das war sehr gut zu sehen, weil man wusste, jetzt kommt er aus dieser Entwicklung, aus dieser Branche, und er sagt nein. Das heißt, bis zum heutigen Tag möchte ich unterstreichen, dass ich der Meinung bin, dass seine öffentlichen Auftritte zuletzt auch, und das können Sie vielleicht auch den Zusehern zugänglich machen, im Senat in Italien eine wunderbare Aufklärungsarbeit leistet, die auch viele, die sich selber diese Spritzen geben haben lassen, vielleicht mittlerweile zum Umdenken bewegt, weil sie sehen, ups, der ist da aus dieser Branche, der ist aus der Entwicklung, und selbst der sagt nein. Und wie gefährlich das ist. In diesem wunderbaren Senats-Hearing, gerade von vor ein paar Wochen, geht er wirklich exakt darauf ein, mRNA verglichen mit modifizierter RNA. Er sagt, wo die Probleme liegen, durch das, wie das eben auch im Herstellungsprozess gelaufen ist mit den DNA-Verunreinigungen und so weiter. Und er warnt, warnt, warnt. Und was er immer tun muss, er muss am Anfang seiner Reden, wie auch im EU-Parlament, sagen, ich spreche als Privatperson, weil er ist ja auch eingesetzt worden in der CDC-Behörde namens ACIP. Das ist sozusagen das nationale Impfgremium in den USA. Und er ist einer derer, die dort jetzt eingesetzt werden. Und ich habe eine tolle Nachricht heute Nacht aus den USA bekommen von einem Freund, jemand, den ich selber interviewt habe und der Kardiologe und Kinderkardiologe ist in den USA, ein wunderbarer Mensch und auch Freund darf ich ihn nennen, wird auch im ACIP in Zukunft eingesetzt werden. Ich kann den Namen noch nicht sagen, aber das sind Entwicklungen, wo man sagen muss, man muss einem Kennedy, der im Frühjahr eingesetzt worden ist, die Zeit geben. Er baut sich ein gutes Team auf und mich freut es, dass eben dieser Kollege in Kürze und auch Robert Malone in diesem nationalen Impfgremium sitzen. Stellen wir uns vor, wir hätten in Österreich im nationalen Impfgremium einen Dr. Andreas Sönnigsen. Ja, das wäre wunderbar, zum Beispiel. Und das ist eben die Geschichte, ich halte den Robert Malone für jemanden, der integer ist, der umgedacht hat, und ich heiße ihn willkommen. Und würden sich katastrophale Verdachtsmomente zu einem tatsächlichen Fakt erhärten, dann ist natürlich eine klare Konsequenz, dass man sagt, was ist hier los, und sich distanziert, ganz logisch. Aber solange er wirklich der Bewegung mehr hilft, ist er für mich willkommen in meiner Organisation, von mir eingeladen. Und das, ich glaube, muss man ganz dringend unterstreichen.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Ich denke, damit ist die Sache auch schon weitestgehend abgehandelt, weil meine weiteren Nachfragen zu den Arbeiten von Robert Malone noch 2020 oder der Zusammenarbeit mit der CIA oder mit Biowaffenherstellern haben sich ja zu dem Zeitpunkt für dieses Gespräch erübrigt. Wenn Sie sagen, was er vorher getan hat, ist zweitrangig. Jetzt hat er uns bei der Corona-Aufklärung, beim Stopp der mRNA-Injektionen und für die Zukunft mehr geholfen? Oder gibt es dazu noch etwas
absolut
zu sagen?
Er hat auch in mehreren Artikeln entkräftet, er arbeitet für die CIA, weil er jetzt früher Menschen vom CIA kannte oder mit denen auch Kontakt hatte oder weil der für Behörden gearbeitet hat in seiner Funktion, in seinem Bereich, im Biotechnologiebereich. Das ist jetzt anders. Und ich möchte auch zu Asim Malhotra sagen, ich heiße ihn willkommen. Ja, Asim Malhotra hat im Jahr 21 im Frühstücksfernsehen, Good Morning Britain, hat er, und da aber doch differenzierter, als es Heiko Schöning dargebracht hat, aber immer noch die Impfung befürwortend, gesagt, naja, für Risikogruppen wäre es ganz gut, und es war noch nicht wirklich so, dass er sagt, kritisch. Ja, also er hat schon beworben. Er hat aber einen sehr hohen Preis dafür gezahlt. Und ich glaube, das muss man auch einmal sagen. Das ist nicht so witzig, wenn jemand seinen 73-jährigen Vater, seine Mutter ist vor 7 Jahren leider Gottes verstorben. Er sagt auch immer, das war Failure vom britischen Gesundheitssystem, wie das auch im Krankenhaus mit der Betreuung mit ihr gelaufen ist. Und sein Vater war auch ein hochrangiger Mediziner im britischen Medizin, also Medical Board, Ärztekammer. Und der hat mit ihm noch bis zuletzt Badminton gespielt, ja. Und sein Vater war 73, hat sich diese Spritzen geben lassen. Und was ist passiert? Er ist plötzlich und unerwartet verstorben. Und es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen dem Tod von Vater Dr. Malhotra Senior mit dieser Spritze. Und Asim hat also einen hohen Preis dafür gezahlt, weshalb er jetzt aufklärt. Und da muss man auch sagen, willkommen, danke, dass du jetzt auf unserer Seite bist. Und zu Asim Malhotra sollte man auch wissen, er hat sich bereits, und da war auch schon seine Lizenz unter Beschuss, er hat sich bereits vor circa 10 Jahren gegen die Statine, die Cholesterinsenker-Medikamente, aktiv und öffentlich ausgesprochen und für gesunden Lebensstil. Das heißt zu sagen, der ist böse und der kommt jetzt erst ins Movement. Nein, nein, da gibt schon ganz große Beweise, dass der schon gegen die Pharmaindustrie und eben gegen diesen Corporate Capitalism, sagt er immer, gegen den will er ankämpfen. Das ist auch seine Passion jetzt umso mehr denn je.
Das bedeutet, Malhotra hat für Sie auch glaubwürdig die Wende vollzogen nach den Erfahrungen mit seinem Vater und ist sozusagen kein eingeschleuster Agent, der sich nur so gibt, um jetzt sozusagen irgendetwas in eine falsche Richtung zu lenken.
Ich muss auch lächeln, weil ich habe persönlichen Kontakt mit ihm. Also ich weiß, ob der Badminton spielen war, ob der eben irgendwie ein tolle, weiß ich nicht, Leute kennengelernt hat, wenn er jetzt gerade bei einem Institut eingeladen ist für einen Vortrag, gerade irgendwo in der Welt. Ich habe auch gestern mit ihm telefoniert. Und natürlich, wenn man jetzt sagt, um das noch kurz zu sagen, er arbeitet weder mit Nigel Farage zusammen für Reform UK, er ist als Speaker eingeladen worden. Und man hat sich sogar von ihm distanziert, weil er gesagt hat, wenn die königliche Familie diese Injektionen bekommen hat, es gibt Turbo Cancer, könnte es einen Zusammenhang geben. Da hat sich sogar Nigel Farage dann distanziert von Asim, weil er sogar diese Bombe platzen hat lassen. Turbo Cancer, 2 Leute in einer königlichen Familie, junge Frau, gerade diese Krebsart, die die Prinzessin hat, ist etwas, was wir sehen jetzt auch mit diesen Turbo-Cancer. Ja. Und man hat sogar im Genom von Krebsarten schon auch entsprechend Spike nachweisen können. Also man hat zeigen können, diese genetischen Sequenzen hat man nachweisen können. Man kann das also auch zurückverfolgen, dass hier wahrscheinlich durch diese Mechanismen diese Krebsentstehung gefördert worden ist. Bei der königlichen Familie wissen wir es nicht, aber er hat sogar das angesprochen. Darauf hat sich Nigel Farage von ihm distanziert. Also er war so mutig, auch das zu sagen. Und wichtig ist, der Titel seines Vortrags war Make Britain Healthy Again. Und warum hat er, das war im September, in einer Slide auch Hadfield genannt, das war ja der Leiter, auch von der CDC. Er hat Hadfield deshalb genannt, weil der hat 500 Millionen Euro entzogen aus der modifizierten RNA-Injektionsforschung. Der hat Forschungsgelder entzogen. Und das hat er löblich erwähnt. Und dass er sich gegen die mRNA-Injektionen in einem großen Paper ausgesprochen hat. Ja, das hat er intensiv dargelegt. Aber inzwischen ist Hadfield nicht mehr in der Position. Und da wird auch, da bin ich selber, natürlich höre ich vieles, weiß ich nicht genau, was die Beweggründe waren. Hat es da konkrete Red Flags dann gegeben gegen den Herrn und deshalb ist er gegangen? Ist es irgendwie auch ein Coup, dass man versucht hat, jetzt so einen Kritiker wiederum dem Kennedy zu entziehen als Mitarbeiter? Es wird spekuliert und deshalb, ich möchte hier nicht weiter spekulieren, ich möchte nur sagen, in welchem Zusammenhang Asim Malhotra bei Nigel Farage einen Vortrag gehalten hat und Hadfield erwähnt hat.
Das bedeutet, um das Thema für Meha nämlich abzuschließen, Sie haben die beiden genannten Personen, die in der Kritik gestanden sind, aktiv zu sich geholt und nicht umgekehrt. So wie ich das jetzt auch beurteile, werfen Sie ihnen in der Vergangenheit nichts vor, sondern sind dankbar über die Mitarbeit, die Sie in den letzten Jahren und aktuell leisten. Und Sie haben auch keinen großen Einfluss auf Ihre Arbeit, die über einen Verein in Graz organisiert ist.
Nein, also wir haben ein Executive Board. Ich habe einige Vorschläge geliefert, auch mit meinen Beratern, die mir schon in der Vergangenheit zur Seite gestanden sind. Und da können wir jetzt auch kurz drauf eingehen. Was sind so wirklich wichtige Punkte, wie wir jetzt die Arbeit von MEHA auch auf Basis aus dem EU-Parlament heraus, aber auch beratend für Leute, Organisationen, Graswurzelbewegungen in ganz Europa, aber auch darüber hinaus, beziehungsweise auch Politiker, die wach werden und die unsere Experten auch über unsere Organisation direkt erreichen können. Wie praktisch ist es, wenn jetzt wirklich ein Politiker aus einer österreichischen Partei sagt, wir würden auch gern was veranstalten, könntet ihr uns von Meha den von euren Leuten bitte für unsere Veranstaltung organisieren? Das ist in 2 Tagen erledigt. Wie wunderbar ist diese Vernetzung. Und auch noch ganz kurz zum Heiko Schöning. Ich habe ihm eben, wie gesagt, oft die Bühne gegeben. Ich habe auch heute einmal Bücher mitgebracht. Ich habe zum Beispiel hier ein Buch von Dr. Robert Malone, Lies My Government Told Me, also Lügen, die mir meine Regierung erzählt hat. Mhm. Ich habe hier The Wuhan Cover-Up von Robert F. Kennedy Jr. in der englischen Version und ebenso auch The Real Anthony Fauci. Ich habe mir gedacht, ich mache auch einmal so ein bisschen wie auf einer Buchmesse den Tisch ein bisschen schmücken. Ich habe mit Heiko Schöning auch am Tag vor der Aufzeichnung dieses Interviews ein kurzes Telefonat geführt. Mhm. Man muss dazu sagen, ich nutze wie viele andere Telegram, habe auch einen Telegram-Kanal und habe einen Anruf in Abwesenheit gesehen. Natürlich, dort sind die Anrufe stumm geschaltet, sonst würde ich durchdrehen. Da versuchen mich zu viele Leute zu erreichen. Und dann habe ich gesehen, einen Anrufversuch von ihm, monatelang nie was gehört vom Heiko Schöning. Und dann hat er nur geschrieben, du bist für mich telefonisch nicht erreichbar. Mhm. Und schon eigenartig, dass du trotz deines Wissens, ohne Rücksprache zu halten, hier Leute in die Organisation lässt. Mhm. Da habe ich mir gedacht, Moment, wo habe ich denn das versäumt, dass ich da bei Heiko Schöning nachfragen muss, mit wem ich zusammenarbeite. Das ist einmal der erste Punkt. Ich habe mir dann die Zeit genommen, obwohl ich gestern viele Interviews gemacht habe und total verplant war, dass ich ihn anrufe. Und dann habe ich ihm einmal gesagt, 1, 2, 3, 4 mit Robert Malone und mit Asim Malhotra. Und ich habe ihm dann auch gesagt, ich kann versuchen, auch einen Termin, einen Call mit Asim Malhotra und Robert Malone zu arrangieren, mit Heiko und mit mir. Und ich habe gesagt, ich versuche das für Januar oder Februar, für die nächsten 1, 2 Monate, wenn das möglich ist. Als ich am Montag mit Robert Malone telefoniert habe und auch von diesem Interview gesprochen habe, hat er gesagt, okay, schön, er muss sich hinten anstellen bei der Kritik an seiner Person. Und er muss ganz ehrlich sagen, er hat jetzt wieder ein ACIP-Meeting, ein Impfgremiums-Meeting. Mhm. Er geht über in Terminen. Aber ich versuche wirklich, dieses Gespräch, wo die aufeinandertreffen und direkt sprechen können, zu arrangieren, wie gesagt.
Das würden wir gerne bei Auf 1 übrigens dann auch hosten und einem größeren Publikum zugänglich machen. Das wäre sicherlich sehr spannend, weil die Sendung von Heiko Schöning haben viele Leute gesehen, die Sendung mit Ihnen werden sich viele Leute ansehen und dann gibt's vielleicht noch eine Fortsetzung. Wir stehen in jedem Fall für den Diskurs und gegen undifferenzierte Spaltung. Das ist, denke ich, ganz wichtig. Und deswegen müssen wir beide Seiten immer anhören. Und deswegen haben wir gesagt, unser Interview zu Meha, das wir eigentlich ja im Januar führen wollten, müssen wir jetzt noch führen, weil diese Anschuldigungen, darauf möchte ich Sie ansprechen. Ich möchte Ihnen die Möglichkeit geben, das eben zu erklären. Und ich denke, wir haben das jetzt gut besprochen. Wir wollen die restliche Zeit unseres Gesprächs dann tatsächlich konstruktiv für Meha nutzen. Was steht denn als nächstes an? Was haben Sie denn auf dem Plan im kommenden Jahr und vielleicht im Folgejahr?
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden. Die Welt ist aus den Fugen geraten. Doch der Wunsch nach Frieden lebt in uns allen. In dieser Zeit haben viele Menschen das Bedürfnis, ein stilles Zeichen zu setzen. Jetzt die Friedensmedaille im Auf1-Shop bestellen. Ich habe Nein zum Krieg gesagt.
Genau, also wir haben vieles am Plan und ich muss dazu sagen, wir sind ein gemeinnütziger Verein in Österreich und auch solche spalterischen Anschuldigungen, wo man eben die Nummer hat und man mich schon vor 2 Monaten, 3 Monaten hätte anrufen können, ja, finde ich sehr schade, weil natürlich auch Menschen, die sagen, juhu, jetzt gibt's sowas wie Meha, toll und da geht was und ich kenne die Leute und denen vertraue ich und da wollen wir jetzt zusammenarbeiten oder da wollen wir hören, was machen die noch, ja, ist natürlich auch schade, weil es natürlich auch potenzielle Unterstützer oder Spender abschrecken könnte. Seite, was ich sehr schade finde, weil wir wirklich in den Kinderschuhen stecken mit der Organisation im Sinne, was auch die Finanzierungen betrifft. Also das ist wieder auch, was es auch ist, wirklich von der Pike auf, ob es die Webseite ist, grundfinanziert. Und wie gesagt, noch einmal, ich muss es dreimal betonen, wir sind überparteilich, wir sind überkonfessionell und wir nehmen keine Gelder aus der Politik und wir nehmen, und das ist ganz wichtig, wir haben keine amerikanischen Geldgeber. Also weil das auch vermutet worden
dann ist. Dann ist das jetzt auch auf einfach Kamera, die Menschen ja, mögen mehr an den Taten messen und ich denke, mehr kann man es in dem Moment nicht klarstellen. Ich habe keine Zeit und auch kein Interesse, jetzt Einsicht in Ihre internen Unterlagen und Bücher zu nehmen. Für mich gilt das gesprochene Wort an dieser Stelle. Bei Heiko Schöning habe ich mich auch damit begnügt. Er hat mich in der Sendung mit den Vorwürfen überfahren und jetzt haben wir das ganz offen einmal besprochen. Mehr werde ich an dieser Stelle nicht tun. Jetzt möchte ich wissen, was hat Meha vor?
Ja, Meha hat vor, dass wir wieder weiter zusammenarbeiten mit Members of European Parliament und das Schöne ist, dass wir auf dem gemeinsamen Nenner Gesundheit und Frieden noch mehrere Members of European Parliament an Bord bringen möchten für die Idee, dass wir gemeinsam Veranstaltungen machen. Für die Auftaktveranstaltung haben wir mit dem Gerald Hauser gesprochen. Es hat sich auch die ECR-Gruppe European Conservatives and Reformists sehr interessiert, hier der Auftaktgeber zu sein. Aber als Patriotin habe ich gesagt, da arbeiten wir mit dem Gerald Hauser zusammen und der hat eben mitunter die Patriots for Europe Foundation mit hereingeholt, damit man sagt, der Raum wird reserviert. Das kostet ja in den EU-Parlamentsräumen auch, wenn man dann die Übersetzer hat, die Keynote-Speaker einfliegt, dergleichen. Ja? Das heißt, da bedanke ich mich eben auch noch einmal an unseren österreichischen Member of European Parliament, dass er uns da so tatkräftig unterstützt hat mit den Patriots for Europe. Also großartige Sache und mit deren Foundation. Wir wollen jetzt aber auch schaffen, weil man natürlich dann sofort wieder in eine Ecke gedrängt wird, dass wir zukünftig Events machen, wo zum Beispiel Christine Andersen von der ESN-Gruppe mit Leuten aus der ECR, Members of European Parliament von denen und wiederum welchen von den Patriots und vielleicht auch die Einzelnen möglicherweise eher mittig links stehend, aber zum Beispiel Digital ID nicht gut finden, zusammenarbeiten. Gemeinsamer Nenner ist das Thema. Das heißt, wir planen sehr früh, Anfang 2026, ein Event über Digital ID, wo wir aus den unterschiedlichsten Sparten wirklich hochkarätige Speaker einladen und wo wir auch noch einmal den Druck machen wollen und zeigen wollen, was passiert gerade in Großbritannien, was blüht in unseren Ländern, was sind die Konsequenzen und wir müssen die Leute dazu wirklich aufwachen, weil man hat das Gefühl, es ist niemandem bewusst, auch Leuten aus der Aufklärerszene, was das bedeutet, wenn das so ausgerollt wird, wie es geplant ist, mit Digital ID in allen Lebensbereichen. Da können wir dann flöten gehen, da gibt es dann keine Demo gegen irgendeine Gesundheitsmaßnahme, Gesundheitsmaßnahme oder gesundheitsförderliche Maßnahme, wie wir gesehen haben, die drakonischen Maßnahmen in Österreich, da geht's ans Ganze, das muss den Leuten bewusst sein. Und was wir eben auch geplant haben ist, es beginnt dabei, ich habe 2017 meine Privatpraxis auf dem Präventivmedizinischen Schwerpunkt aufgebaut. Ich habe Eltern darüber aufgeklärt, was ist denn im Essen von ihren Kindern drinnen? Industriefood, E-Nummern, ja, E-Nummer 621, Mononatriumglutamat, nicht gut, ja, fürs Gehirn nicht gut. Zitronensäure, das kommt nicht aus der ausgequetschten Zitrone, wird auf schwarzem Schimmel gezüchtet, ist ein Pulver, nicht gut, ja, Sojalecithin, nicht immer gut, kann man Sonnenblumenlecithin nehmen. Klingt jetzt wie Spanisch oder Chinesisch, möchte nur darauf hinaus, es gibt zugelassene Zusatzstoffe in unserer Nahrung, wo man denkt, macht eh nichts. Die Kombi macht's mit Einfluss auf unser gutes, gesundes Darmmikrobiom und was passiert? Da sind natürlich viele Lobbyisten unterwegs. Es hat einmal so Aufstellungen gegeben, wie viel pro Kopf in der EU. Und die Lobbyisten natürlich setzen sich mit den Members of European Parliament zum Beispiel zusammen oder ganz weltweit in den nationalen Parteien kommen immer wieder Lobbyisten daher und die sagen, das ist alles toll und alles gut und stimmst eh für uns. Und wir müssen sagen, da ist über Jahrzehnte so viel fehlgelaufen, was zugelassen worden ist in der Nahrung, besonders der Nahrung unserer Kinder. Und wir müssen sagen, das, was passiert mit der Landwirtschaft, ist ein absoluter Wahnsinn. Glyphosat wurde wieder verlängert, November 23 für 10 Jahre. Und ich weiß, es gibt auch Landwirte, die sagen, ohne das können wir nicht, weil da drehen wir durch, wenn wir da das nicht bekämpfen können, das Beikraut, wie ich es ja nenne. Nein, da gibt's auch schon mittlerweile sehr gute Mittel, auch in Amerika tolle Erfindungen, wie man dem Unkraut, Beikraut nenne ich es lieber, Herr wird. Und wir wollen auch Events machen zu, da bringen wir Landwirte, da bringen wir Permakulturexperten, da bringen wir Experten, die wissen, wie sich Nahrungsmittelzusatzstoffe aus dem Industrieessen, wie sich die zusammensetzen und auswirken. Das heißt, dass wir hier aufklären. Gesunder Boden, gesundes Essen, gesunde Därme, gesunde Kinder.
Das heißt, ein gesamtheitlicher Ansatz, so wie das ja auch Maha in den USA macht, wo es dann eben um die Ernährung der fettleibigen Kinder in den USA geht, wo es um Sport geht, wo es um all diese Nahrungsergänzungsmittel und so weiter gehen soll.
Auch die Stärkung unserer Kinder, dass man ihnen sagt, du kannst dich aktiv hinsetzen und wenn du aufgewühlt warst, du kannst dich aktiv entspannen und du kannst mit beeinflussen, dass du schneller fit und fitter wirst. Ja. Und wir haben natürlich auch geplant, dass wir natürlich vor der World Health Organization, die Weltgesundheitsorganisation World Health Assembly, WHA, im Mai 2026 uns auch noch einmal im EU-Parlament treffen mit unseren Spitzen, die wir haben. Mhm. Wir haben Dr. Beate Sibylle Pfeil, wir haben Philipp Kruse im Hintergrund, Dr. Silvia Behrendt, großartig und viele internationale weitere Experten zu dem Thema, wo wir sagen, da kommen wir sicher noch einmal im EU-Parlament zusammen und werden aufzeigen, was dieser letzte Bereich PAPS, das ist das Pathogen Access and Benefit Sharing System, das ist der letzte Bereich, über den man sich noch abstimmen wird zum Pandemievertrag, was das bedeutet, was bisher geschah mit den internationalen Gesundheitsvorschriften und die Leute werden hier vollumfänglich informiert. Mhm. Und worüber ich mich besonders freue, wir werden ein Friedensevent machen, wo wir auch zwei Filme, ihre Vorschauen zumindest, die Trailer präsentieren möchten, nämlich der Film über die deutschen Soldaten, Standhaft, und ein Film, den ich unlängst bei einer Konferenz in den USA gesehen habe, von dem Filmemacher Brian Burroughs aus Kanada. Und er hat einen Film gemacht über amerikanische Soldaten, die Spritzen verweigert haben, mit allen Konsequenzen. Und wir wollen zeigen, was wurde denn mit den Soldaten gemacht in NATO-Ländern, Deutschland und USA zum Beispiel. Und das wollen wir im Rahmen eines Friedensevents auch aufzeigen. Und was mir besonders wichtig ist, und ich habe heute ein T-Shirt, das sagt auch Wakefield was right. Die Insider werden wissen, was damit gemeint ist. Es ist eine Studie herausgekommen und diese Studie wurde am besten irgendwo versteckt, aber sie wurde jetzt aufgedeckt, dass diese Studie existiert und die Ergebnisse wurden gezeigt. Das heißt auch eine unpassende Studie, an inconvenient study. Website dazu aninconvenientstudy.com, Film von Del Bigtree und seinem Team. Und zwar wurde gezeigt, wächst versus unwächst. Mhm. Geimpft versus ungeimpfte Kinder.
Das war dieser Leak, den er heimlich auch, glaube ich, mitgefilmt hat. Ja.
So ist es. Und das war mein lieber Freund, der Del Bigtree. Mhm. Und Andrew Wakefield hat ja schon vor vielen Jahren, man sieht, Film wächst, gewarnt und deshalb Wakefield was right, das Gastroenterologe Zusammenhänge mit Aluminiumhydroxid und
da geht es ja nicht um die Covid-Impfungen, sondern generell um die Massenimpfungen.
Die Zusatzstoffe, die einfach nicht so sicher sind und auch um die Datenlage, dass es da nicht die Daten gibt, die sagen, das kann komplett ausschließen, dass zum Beispiel Autismus-Spektrum-Störungen auch einmal auftreten nach diesen Injektionen. Und das wird sehr gut beleuchtet und wir wollen von hier auch dann den Dr. Peter McCullough, der das jetzt noch erweitert hat, er hat die Determinants, die Entstehungsmechanismen von Autismus mit seinem Team aufgezeigt. Nicholas Halscher, John Leake, Dr. Peter McCullough, Kardiologe aus Texas. Großartiges Team, in der Studie auch Andrew Wakefield dabei, beteiligt und genannt in derselbigen. Und das ist das Beste, was in den letzten Jahrzehnten, glaube ich, herausgekommen ist, wenn wir wirklich sagen wollen, das unterstützt die Mütter, die schon jahrelang ein komisches Bauchgefühl hatten, die wussten, ihr Kind hat sich verändert nach einem Eingriff und denen wollen wir die Bühne geben. Da müssen wir noch schauen, wann wir das zeitlich hinbekommen. In jedem Fall freue ich mich riesig, dass jetzt auch dieser Film wahrscheinlich auf Deutsch erhältlich und auch ausgestrahlt werden wird. Und das sind so, was passiert als nächstes. Und um es abzuschließen, dass die Leute verstehen, wir machen hier wirklich auch mit unseren Beratern Pläne, wie kann eine European Medicine Agency umstrukturiert werden. Und ganz kurz noch einmal, Wissenschaftsbetrug kostet Menschenleben. Und was passiert? Die EMA ist eine Regulationsbehörde, die für 450 Millionen EU-Bürger dienen sollte. Mhm. Wie wird sie finanziert? Zu 90% aus Industriegeldern, Pharmaindustriegeldern. Mhm. Das heißt, die gleiche Behörde, die überwachen soll, wird aber aus deren Gelder finanziert. Mhm. Das heißt, wir haben eine Situation, ich bin Hundebesitzerin, den Hund nicht auf die Wurst aufpassen. Mhm. Ja? Mhm. Und wenn wir uns jetzt anschauen, und das können die Leute am Stammtisch überall gleich erzählen, wir haben Milliarden, die aus der EU für sämtliche Projekte verschleudert werden. Mhm. Aber man hat nicht 500 Millionen Euro, um aus dem EU-Haushaltsbudget eine European Medicine Agency unabhängig zu finanzieren, frei von Pharmaindustriegeldern. Da passt ja was hinten und vorne nicht. Und das ist eine Zahl, die ich noch nennen muss, weil sie sehr interessant ist. Wir haben für HERA, und HERA haben viele Menschen schon gehört, auch in dem Zusammenhang EU, wir haben für die HERA 30 Milliarden Euro bereitgestellt über die EU ohne Kontrolle durch den Rechnungshof. Das sind News von Ende November 25 und das ist die im Jahr 2021 gestartete Health Emergency Preparedness and Response Authority, die in Gesundheitskrisen eine schnelle, koordinierte Reaktion ermöglichen soll. Und die verfügt über diese enormen finanziellen Mittel, noch einmal 30 Milliarden Euro, und wird trotzdem vom Europäischen Rechnungshof
nicht geprüft.
Das ist verrückt. Mhm. Und wenn man sich da noch anschaut, das wissen wir eh, die EU finanziert für 150 Milliarden Euro Steuergelder saubere Energie in Afrika, wissen wir auch seit Ende November 2025 und ich glaube, brauche nicht zu erwähnen, 42 Milliarden Euro für mehr Austausch mit Nordafrika und dem Nahen Osten, mit der EU-Kommission, die das Erasmus-Programm massiv erweitern möchte. Und nur damit man weiß, EMA ist eine Regulationsbehörde, die gehört umstrukturiert und es ist nicht so, ja, wie wollt ihr das schaffen, ihr Grazer Verein, wie soll denn das gehen? Mhm. Wir haben einen konkreten 11-Punkte-Plan, den werden wir unzähligen Politikern vorstellen. Der wird auf unserer Webseite auch veröffentlicht werden, auf Englisch und auf Deutsch. Und ich darf die wichtigsten Punkte nennen, weil noch einmal, da muss man, wir als Bürger, die diesen Betrug sehen, diesen Wissenschaftsbetrug, müssen hier aufzeigen. Und wir haben gesagt, es gehört die Finanzierung entkoppelt. Es gehört der Verwaltungsrat neu geordnet. Man muss die Interessenskonflikte verhindern, Fachgremien stärken, Daten und Transparenz. Man muss sich bei Krisen und Schnellverfahren absichern. Man muss schauen, wer ist in diesen Behörden. Man muss schauen, dass man die rechtlichen Hebel auch im Überblick hat. Wir haben da einen Plan, was passiert in den ersten 0 bis 6 Monaten, 6 bis 18 Monate, 18 bis 36 Monate. Es braucht dann eine Erfolgskontrolle, Risiken und Gegenmaßnahmen. Und wichtig ist wirklich, man muss die Studiendurchführung und die Auswertung trennen. Und man braucht einen echten Kochsalz, Placeboarm, der muss bei jeder Studie ab sofort verpflichtend mitgeplant werden, betrifft Medikamente, Biologika, Impfungen. Und es braucht diese unabhängigen Gremien zur Kontrolle bei zum Beispiel Verdacht auf Malversationen. Und es braucht wirklich diese Neuerungen, damit man sagt, wir können uns als Bürger, und man kann sich eigentlich noch nicht vorstellen, dass ein einziger von den ganzen Members of the European Parliament, das sind 720, man möchte nicht meinen, dass ein einziger sagt, er hat ein Problem damit, dass die Medikamente, die im Zweifelsfall ja auch sein Kind in der Notsituation verabreicht bekommt, unabhängig geprüft sind. Und wenn ein Medikament zeigt, dass es hier gröbere Mängel gibt und wenn man auch Beweise hat, dann gehört das vom Markt genommen. Und wenn man das unabhängig gestaltet, und das ist alles sehr gut aufgeführt von uns, dann können wir auch wirklich in Zukunft eine umstrukturierte EMA hoffentlich erwarten für unsere Bürger.
Das bedeutet, Sie wollen die Europäische Arzneimittelbehörde EMA, die Pharmaindustrie sich gut hergerichtet hat, die sie finanziert, die eine Pharmalobbyistin EMA Cook reingesetzt hat, die so auch die ganzen Pharmaprodukte zulassen, die Impfungen zulassen, die jetzt die modifizierten SMRNA zulassen, die wollen sie grundsätzlich reformieren, quasi vom Kopf auf die Füße stellen und damit ein schönes Pharmaprojekt zerschlagen. Abschließende Frage zu unserem heutigen Gespräch, sind Sie für diesen Kampf gerüstet? Denn die Pharmaindustrie wird das nicht
natürlich
gutheißen.
Wir sind in dem, wie wir uns aussprechen, gegen diese Big Corporations und ihren Einfluss. Wir sind sicher auch Leute, die jetzt nicht deren besten Freunde sind. Und man muss mit einem gewissen Restlebensrisiko natürlich hier jetzt da auch umgehen können. Und ich sage immer, ich fürchte mich vor gar nichts, weil ich habe ein großes Urvertrauen, dass es eben auch eine höhere Macht gibt, die wir uns nicht so ganz genau erklären können. Und ich weiß einfach, dass wir in diese Zeit geboren sind, weil wir hierher gehören und weil wir auch den Mut und dieses Bauchgefühl haben, wir wollen etwas verändern. Und ich glaube, es ist ja wirklich nicht schwierig, wenn man sagt, wir haben auf der einen Seite diesen Mut und diese Kraft, dass wir was anpacken und auf der anderen Seite Vorschläge, Geldflüsse kappen, Kontrolle verschärfen, Verfahren objektivieren, Daten öffnen, Personal entflechten. Ohne volle Haushaltsfinanzierung und harte Konfliktregeln bleibt Unabhängigkeit ein Mythos. Das sind ganz klare theoretische Maßnahmen, die wir jetzt, ich sage, im Sinne eines positiven Lobbyismus zu den richtigen Ohren und in die richtigen Herzen bringen müssen. Und ich glaube, wir werden auf unserem Kampf in den nächsten Jahren, ich sage, es ist ein Kampf, besonders wenn man diese Entflechtungen schaffen möchte, wir werden viele Gefahrensituationen haben, aber wir werden auch viele neue Leute mit an Bord holen. Und deshalb bin ich sehr vorsichtig damit, jemanden vorzuverurteilen, wenn er sichtlich die Seite auf unsere, auf die gute Seite, sage ich jetzt, auch schon diesen Wechsel gemacht hat. Und deshalb wirklich aufpassen, dass man nicht vorverurteilt, dass man nicht so sehr in die Spaltung hineinrutschen und dass wir natürlich hier mit unserem Mut vorankommen.
Ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen für die Zeit und für dieses aufklärende Gespräch.
Dankeschön.
Und Ihnen danke ich auch fürs Reinschauen, fürs Dranbleiben, fürs Unterstützen. Wenn Sie weitere Infos haben wollen, blenden wir jetzt noch einmal die Webseite von MEHA ein. Sie können sich dann selbst ein Bild machen und können die Argumente, die Sie gehört haben, für sich selbst einordnen. Wir vertrauen ja weiterhin und für alle Zukunft auf mündige Medienkonsumenten. Wir freuen uns, wenn es auch immer wieder unterschiedliche Meinungen bei Auf 1 gibt, denn das ist ja, macht unser Wesen aus, das ist ja ganz entscheidend, dass Sie eben Informationen haben, auf deren Grundlage Sie dann eigene Entscheidungen treffen können. Wenn Sie das gut finden, unterstützen Sie uns gerade jetzt. Ich habe mich erst vor wenigen Tagen mit einem Spendenaufruf an Sie, werte Zuseher, gewandt, dass wir im Bedrängnis sind, weil einfach die Spenden ausbleiben nach 15 Debanking-Prozessen. Nach einem halben Jahr ohne Bankkonto ist es einfach schwierig, diese Arbeit, diese Qualität und vor allem diese Schlagkraft aufrechtzuerhalten. Wenn Sie glauben, dass das gerade im nächsten Jahr wichtig ist, dann unterstützen Sie uns jetzt in der Vorweihnachtszeit. Leiten Sie diese Sendung weiter, helfen Sie mit bei der Aufklärung und verlieren Sie nicht die Hoffnung und den Mut. Bis zum nächsten Mal bei Auf 1.